Danke erstmal wieder fürs Runterladen, Streamen und Anhören. Und ganz wichtig, also wenn dir der Hunde-Podcast Kalte Schnauze gefällt, ja, Hinweis in eigener Sache, gerne auch eine positive Rezension drüber schreiben bei dem Anbieter, wo es jetzt gerade anhört, oder auch bei Google. Das wäre großartig. Noch kurzer Hinweis, falls komische Geräusche im Hintergrund zu hören sind, heute sind Bohrarbeiten bei uns. Kann sein, dass man zwischendurch so Mark macht. Also nicht wundern.
Nicht mein Magen.
Nein, genau. Es sind nicht unsere Mägen oder sonstige Dinge. So, und damit gehen wir rein in unser aktuelles Thema.
Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.
Genau, und heute unser großes Thema: Erste Hilfe beim Hund. Wie schnell kann es passieren, ja, wenn es mit dem Hundi draußen oder auch in der Wohnung spielt und tollt oder hat irgendwie Spaß oder Hund flitzt durch die Gegend und dann tut es sich weh, geht ja auch unglaublich schnell. Und deswegen, Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch, bei dir habe ich ja auch schon mal, es ist zwar schon lange her, einen Erste-Hilfe-Kurs für einen Hund gemacht.
Stimmt, das war noch damals im Tierheim in Türkheim.
Ja,
da haben wir so eine nette Abendveranstaltung gemacht. Ist schon ein paar Jahre her, stimmt. Siehst mal, wie lange wir uns schon kennen.
Voll, aber ich weiß auch noch so richtig, mit Verband anlegen und richtige Mund-zu-Schnauze-Beatmung und sowas hat man ja da auch thematisiert. Also das war schon super. Ich müsste allerdings, ehrlicherweise, ihr müsst wieder auffrischen. Ich habe zwar ganz viel aufgeschrieben damals, es hängt immer noch an meinem Kühlschrank, aber es bringt ja nichts am Kühlschrank, wenn du draußen unterwegs bist.
Aber im Endeffekt ist es doch wie bei uns Menschen. Man sollte normalerweise auch, ich weiß nicht wie oft, seinen Erste-Hilfe-Kurs am Mensch wieder auffrischen. Mhm. Wer macht's wirklich? Eigentlich schade. Ich nehme es mir auch jedes Jahr wieder neu vor und finde trotzdem leider nie die Zeit, aber dieses Jahr steht's ganz weit oben.
Dieses Jahr wird alles anders.
2020. Das Jahr macht's aus.
Genau. Aber ist ja tatsächlich wichtig, weil es kann ja unglaublich schnell passieren, oder? Also ich meine, ich hatte jetzt immer relativ Glück mit meiner, also dass da nicht wirklich irgendwas passiert ist, wo sie sich übel verletzt hat. Kannst du dich an was erinnern, was bei deinen Hunden mal war?
Übel Gott sei Dank nicht, weil bei üblen Verletzungen, da ist es dann wirklich bloß so Notfall-Dingens, dass man halt wirklich weiß, okay, ich bringe meinen Hund noch durch, dass es überlebt. Aber ja, meine Hunde haben auch schon einiges angestellt. Einmal war es, da waren wir beim Fahrradfahren mit dem Hund. Mhm. Und irgend so ein Oberspezialist hat gemeint, seine Flasche im Gras, im Wegesrand entsorgen zu müssen. Mein Hund ist dann dummerweise reingetreten, hatte eine tolle Schnittverletzung am Ballen.
Aua.
Ist dann natürlich schön, wenn man einen Pfotenverband machen kann. Mein Aussi hat dann mal das Studentenfutter von meinem Sohnemann geplündert. Gut, dass man dann weiß, was alles giftig ist für den Hund und was man dann als erstes machen sollte, damit der Hund eine dementsprechend gute Überlebenschance hat. Verbrennung an den Pfoten, dummerweise, ist uns auch mal passiert. Wir haben die Temperaturen komplett unterschätzt in Kroatien, beziehungsweise auch den Weg zum Meer total unterschätzt. Und dann hatten meine Hunde leider Gottes, Gott sei Dank nur ganz leichte Verbrennung, aber immerhin, es geht schneller als man denkt. Wenn man dann weiß, was man da machen kann, um den Hunden ein bisschen Abhilfe zu schaffen, nie verkehrt.
Also Verbrennung an den Pfoten, muss man zum einen erklären, geht ganz schnell über Teer und heiße Steine, gell?
Ja.
Dass sie sich die Pfoten verbrennen.
Genau.
Und beim Studentenfutter, was ist da giftig dran?
Die Rosinen.
Wie viel darf da ein Hund fressen?
Oh, mengenmäßig wüsste ich es jetzt gar nicht, aber die Menge ist gar nicht so groß. Weil im Endeffekt das Gift, welches da drin ist, ja dann in komprimierter Form vorliegt, anders wie bei den Weintrauben. Da ist das ganze Wasser ja dann draußen.
Okay.
Deswegen sind Rosinen deutlich schlimmer wie die Weintrauben.
Okay, also wenn ihr Studentenfutter habt und euer Hund da irgendwas davon abkriegen sollte, am besten gut jetzt zuhören, beziehungsweise auch ganz schnell zum Tierarzt fahren. Müssen wir jetzt grundsätzlich auch mal sagen, also das ist jetzt hier kein Ersatz dafür, zum Tierarzt nicht zu gehen, sondern das soll euch einfach eine erste Hilfestellung sein, beziehungsweise vielleicht auch eine Inspiration zu sagen, komm, so ein Erste-Hilfe-Kurs für meinen Hund, das macht Sinn und kann ich jetzt vielleicht irgendwo bei mir in der Nähe ablegen und dann ist allen geholfen. Wir haben ein paar schöne Beispiele mitgebracht, wie man denn so oder was alles mit Hunden passieren kann und wie du vielleicht als Experte, der du ja auch diese Erste-Hilfe-Kurse gibst, wie du da reagieren würdest. Wir haben da mal unsere Hundegruppe genommen.
ein ganz verheerendes Wochenende. Normalerweise wochenlang passiert gar nichts.
Und dann
macht man mal sein Handy aus für eine Stunde und hat Dutzende von Nachrichten drauf. Was nicht alles schlagartig so dummerweise passieren kann.
Es war wirklich krass. Das waren 42 Nachrichten, ich glaube innerhalb von 2 Stunden oder so. Bing, 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 bing hat es noch gemacht und es waren Fotos. Die waren nicht schön, aber das ist ja auch das Schöne im Hunde-Podcast, da muss man nicht alles sehen. Wir legen los mit der Verletzung von Steffis Hund. Das war, glaube ich, die May, gell?
Yep.
Oder? May hat sich, und zwar, ich lese einfach mal hier vor, was steht. Spaltet sich der Hund heute die Ohrspitze beim Toben mit ihrer Freundin? Und dazu eben ein Foto. Tatsächlich, also der Hund hat eigentlich schöne Schlappohren, ja, so braun und weiße Schlappohren. Und tatsächlich eine der Ohrspitzen war so richtig also Schlitz ist ja fast zu wenig gesagt, das war richtig gespalten.
Ja gut, also auf dem Foto sieht's verheerend aus. Also da habe ich danach erstmal einen großen Schreck gekriegt, dachte, ach du Jemine.
Ja.
Ich habe es dann nachher live gesehen, dann war es nicht ganz so schlimm. Also es ist wirklich nur ein glitzekleiner Riss gewesen. Aber bei der heutigen Technik, was das Handy so alles abfotografieren kann, sah das da schon sehr schlimm aus. Riss im Ohr, ratzfatz passiert, sei es jetzt drum, dass Hunde miteinander entweder rumraufen, um irgendwelche Kleinigkeiten sich streiten. Da sind die Hunde mit Schlappohren oftmals benachteiligt, weil die dann halt
ja, so schön
einfach so reinschlappern in das Maul des Kontrahenten. Oder sei es jetzt wie bei der Steffi im Spiel, dass die miteinander rumflitzen und der eine Hund wird ein bisschen frech und zwickt mal ein bisschen und schwuppdich, man will an den Haaren ziehen und erwischt das Ohr. Oder auch wenn die mal durchs Gebüsch stromern und da sind dann irgendwelche Dornen drin oder irgendjemand hat ein Stacheldraht drin versteckt. Bei uns gibt es in einer Gassi-Strecke gibt's noch so einen alten Stacheldraht, der da rumhängt, was ganz blöd ist.
Das ist fies,
Ganz schnell ist da so ein Riss im Ohr drin. An sich nicht verheerend, aber blutet halt ganz ordentlich.
Wie reagiere ich im ersten Moment darauf?
Erstmal nicht mit Panik.
Grundsätzlich erstmal ruhig bleiben.
Ja, Punkt ist, Ohrverletzungen können unter Umständen sehr stark bluten. Der Hund verblutet nicht gleich. Und dann im Endeffekt, wenn man was dabei hat, es kommt immer drauf an, wo es passiert. Jetzt gehen wir mal davon aus, man ist vorbildlich Hundehalter und hat immer irgendwo ein bisschen Verbandsmaterial mit dabei. Dann sollte man ein Ohrverband anlegen. Das sind dann so Sachen, die lernt man wirklich im Erste-Hilfe-Kurs. Das jetzt hier irgendwo übers Radio versuchen zu erklären, da kommen dann wahrscheinlich die lustigsten Verbandsarten bei raus.
Gott, das will ich bitte nicht.
Es wäre aber interessant, so mal als Challenge, so man versucht einen, so was ähnliches wie stille Post.
Das ist wie ein Origami-Kurs übers Radio, das geht genau. Auch nicht.
Nein, das wäre wie stille Post, weißt du. Ich erkläre das und die Leute machen zu Hause mit und schicken dann die Bilder hier rein und wir gucken mal, wie der Hund nachher aussieht. Wäre mal eine interessante Sache.
Nee, ich glaube, wir lassen das. Ja, aber wie reagiere ich tatsächlich? Wahrscheinlich wie bei einer normalen Hunde? Erstmal also Verband anlegen und desinfizieren, oder?
Desinfizieren sagen wir mittlerweile gar nicht mehr so
nicht
unbedingt.
Mehr?
Nein.
Ah, okay.
Streiten sich die Gelehrten immer noch drüber, packe ich jetzt Jod drauf, packe ich kein Jod drauf. Ich selber sage, sauber machen auf jeden Fall. Soll ja kein Dreck reinkommen, aber wenn es blutet, dafür ist das Bluten ja auch mit da, dann spülst du den Dreck ja schon von alleine raus. Gucken, dass ich dann normalerweise, wenn man es richtig perfekt machen will, dann sollte man sogar rasieren, dass da keine Haare mit reinkommen und. Aber im Endeffekt, wir reden jetzt von Erste Hilfe. Das heißt, ich gucke, dass ich die Blutung irgendwo stillen oder minimieren kann. Das heißt, ich mache einen vernünftigen Verband drauf, dann fahre ich zum Arzt. Ich habe einen gewissen Zeitrahmen Zeit, bis ich beim Arzt sein muss, damit er es noch nähen kann, falls es denn nötig wäre zum Nähen. Jetzt bei der Steffi war es so ein kleiner Riss, da wäre es jetzt komplett für die Katz gewesen. Da hätte man gar nicht genügend Haut gefunden, um eine vernünftige Naht anzusetzen. Aber bei manchen ist es dann doch ein bisschen größer und dann sieht es einfach doof aus, wenn ich dann nachher statt 2 Ohren ein ganzes und 2 halbe Ohren rumhängen habe. Da kann man dann vielleicht auch mal nähen. Aber im Endeffekt nach 12 Stunden ist das Thema eigentlich durch.
Okay.
Also da ist dann nichts mehr mit Nähen und dann wäre es halt schade. Aber ansonsten, wie gesagt, erstmal die Blutung stillen, Nerven bewahren und dann je nach Größe ab zum Tierarzt zum Nähen und ansonsten wächst das Ding auch von allein zusammen.
Okay, dann hat man vielleicht auch, wenn es nicht zusammen wächst, ein Schlitzohr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stört den Hund, glaube ich, da auch nicht so wahnsinnig.
Nee, natürlich.
Genau. Okay, das war Erste Hilfe jetzt mal beim Ohr. Dann kam noch rein, alles an einem Wochenende übrigens.
An einem Tag war das auch noch.
An einem Tag.
Viel schlimmer.
Kam Verletzung Nummer 2. Das war von Alex und, wie heißt ihr Hund?
Phoebe.
Phoebe. Genau, Phoebe. Phoebe ist lustig. und Phoebe hat sich tatsächlich, das hat sie jetzt, glaube ich, gar nicht dazu geschrieben, hat sich vorne am Fangzahn, das ist nicht der Reißzahn, das ist der Fangzahn.
Der Felix passt auf wie Schießhund.
hat sich vorne am Fangzahn, also diese langen, sehr gefährlich aussehenden Zähne beim Hund im Maul, hat sich da, also ein großes Stück, so wie es auf dem Foto zumindest aussieht, abgespalten. Ja, der ist richtig abgebrochen und vorne die Spitze weg und dann hat sie auch noch von unten so rein fotografiert. Also man sieht dann tatsächlich so, ich meine sogar ein Stück vom Zahnhals und dem Nerv, oder? Also das sieht ja, es sah echt heftig aus. Weiß ich, siehst du es jetzt, wenn ich es dir so hinhalte? Ja,
was versuch.
Ohne Brille jetzt übrigens da draußen.
Hab noch keine. Wäre aber vielleicht besser.
Ja. Wie reagiere ich da? Also ich merke, mein Hund kann ja auch ganz schnell passieren, oder? Dass so ein Zahn mal abchippt.
Ja, gut, das ist wie überall, je nachdem, was ich dann mache oder was mein Hund halt gerade für tolle Ideen hat. Ja, ich hatte mal einen Hund, der hat, bös gesagt, mit Steinen gespielt. Das heißt, der hat große Steine ins Maul genommen, hat die dann selber hochgeschmissen und hat sie versucht zu fangen. Der hatte dann mehrere Zähne, die dann schon angeschlagen waren.
Krass.
Es ist wie bei uns Menschen, solange es bloß der Zahnschmalz ist, tut's nicht weh. Das heißt, sieht zwar doof aus, aber man muss da jetzt nicht zwingend irgendwas dran machen, dass man da jetzt irgendwas repariert. Die Technik ist zwar so weit, dass man da jetzt auch schon Krönchen draufsetzen kann, dass der Hund weiterhin schön aussieht.
Gibt's doch richtig.
Ja, alles
geil.
Alles, womit man Geld machen kann, gibt's doch.
Gibt's auch Verlängerungen, dass die Fangzähne noch länger werden?
Bestimmt.
Das wäre doch geil.
Müsste man mal Steffi fragen, die ist doch da unser Spezialist für Sachen, die es in der Hundeszene so gibt. Schreib's gleich auf. Steffi fragen, gibt es Verlängerung für den Hundezahn?
Das wäre toll. Da also richtig so ein Höllenhund drauf. Entschuldigung, ja.
Also was ich weiß, was es gibt, ist, wenn du in Amerika, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, aber in Amerika gibt's das, wenn die ihre Hunde kastrieren lassen, also die Rüden, dann gibt's da dann Implantate, dass das nicht so leer aussieht. Und da kann man dann natürlich auch im Beagle dann schon, was weiß ich, Tennisbälle einpflanzen oder so. Also.
Okay, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab.
Ja, das hat mit Erster Hilfe nicht mehr viel zu tun.
Also was beim abgechippten Zahn? Also wenn ich jetzt, angenommen, mir würde das passieren, ich würde jetzt erstmal so gucken, oh scheiße, und würde erstmal den abgebrochenen Zahn vielleicht suchen. Vielleicht kann man den ja wieder hinkleben.
Nee, kann man nicht hinkleben.
Ach, schade.
Macht man bei uns Menschen nicht, macht man auch beim Hund nicht. Was man macht, je nachdem, man beobachtet, bös gesagt, erstmal den Hund. Also es ist jetzt kein medizinischer Notfall, wo man dann nachts um 12 seinen Tierarzt anrufen muss und sagen, du, oh, sorry, Hilfe, mein Hund stirbt. Phoebe hatte tatsächlich Schmerzen und hat da viel rumgeschleckst. Dann kann man natürlich im Endeffekt gucken, dass man die Schmerzen ein bisschen lindert. Mhm. Gibt ja auch Schmerztabletten für Hunde. Und ansonsten geht man dann halt klar zum Tierarzt, weil man weiß ja nicht, wie tief ist diese Verletzung wirklich. Muss man da jetzt was machen? Muss man eventuell den Zahn ziehen? Weil Zahnproblematiken ist nicht zu unterschätzen. Da kann es dann auch ganz übel mit ausgehen, dass dann wirklich anfängt, da der Zahn wegzufaulen und was weiß ich nicht alles. Also danach gucken lassen sollte man auf jeden Fall, aber wenn es jetzt nicht irgendwo dramatisch ist, dass da das Blut rausspritzt und sonst irgendwas, der Hund durchdreht vor Schmerzen, dann muss man nicht als Notfall zum Tierarzt, sondern dann kann man sagen, okay, ich ruf am nächsten Tag beim Tierarzt an und sagt, oh sorry, mein Hund, der hat sich etwas daneben benommen beim Spielen oder etwas wild gespielt und da fehlt jetzt eine Ecke vom Zahn, kann ich vorbeikommen.
Okay. Wie merke ich das, dass der Hund Schmerzen hat? Also ich meine, meine ist da relativ, im wahrsten Sinne des Wortes, schmerzbefreit, habe ich schon oft festgestellt. Also die zeigt mir das nicht an, wenn ihr irgendwas wehtut. Wie merke ich das, dass ein Hund richtig Schmerzen hat?
Das merkst du wirklich erst, wenn der Hund richtig Schmerzen hat. Mhm. Dann werden sie, ja, es ist von Hund zu Hund unterschiedlich. Also meistens ziehen sie sich irgendwo zurück. Sie werden etwas ruhiger, weil die sind damit beschäftigt, dass sie Schmerzen haben. Und werden auch dementsprechend etwas ungehalten. Also sie lassen sich dann nicht mehr so gerne anfassen oder sonst irgendwas, gerade an den Stellen, wo sie Schmerzen haben. Das ist wie bei uns Menschen auch. Man zieht sich zurück, man wird ein bisschen, ja, apathisch ist jetzt falsch ausgedrückt, aber
so ruhiger halt oder
ja, einfach ein bisschen niedergeschlagen. Also der Hund wirkt dann halt niedergeschlagen, ein bisschen schlapp. Also man merkt es ihm dann eher in diese Richtung an, dass der Hund da Schmerzen hat. Also das ist dann schon so ein Punkt, aber leider Gottes, Hunde sind sehr hart im Nehmen. Das heißt, wenn der Hund dann wirklich zeigt, dass er heftige Schmerzen hat, dann hat er auch wirklich heftige Schmerzen. Also das ist dann jetzt nicht so, dass er sagt, der tut ja bloß so.
Okay. Du hast gerade eben auch von Schmerzmittel für Hunde gesprochen. Also Finger weg wahrscheinlich von Schmerzmitteln von Menschen, oder?
Ja.
Also meine Ibuflam, die ich noch von meinem Knochenbruch von vor 3 Jahren im Apothekerschrank habe, die sollte ich jetzt nicht meinem Hund geben.
Nein, man sollte allgemein, da gebe ich jetzt auch keine Tipps, was es da jetzt gibt oder sonst irgendwas, sollte man mit seinem Tierarzt einfach mal drüber sprechen, so von wegen, hey, pass mal auf, ich habe so einen Hund, der zieht das Unglück magisch an, der hat öfters mal Schmerzen, was kann man machen? Da gibt's dann für die verschiedenen Arten von Schmerzen gibt's auch verschiedene Schmerztabletten, wie bei uns Menschen halt auch. Mhm. Und im Endeffekt kann ich nicht einfach irgendwas in meinen Hund reinstopfen. Es geht ja dann auch um die Menge des Wirkstoffs, die da drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt dann irgendwo von meinem Hund ausgebe und sage, ich gebe meinem Hund Mittel XY, mein Hund wiegt 30 Kilo und dann sagt der nächste Mensch, oh cool, der Hundetrainer hat gesagt, der gibt dem Hund das und das und hat einen 3 Kilo Chihuahua, dann wird es natürlich...
Ist was anderes wie Rottweiler Helga.
Heidi.
Oder Heidi, Entschuldigung. Heidi. Heidi heißt sie.
Heidi.
Nein, Spaß. Okay, also auf jeden Fall Finger weg von Menschenschmerzmittel und nicht dem Hund geben.
Nee, allgemein sollte man nicht irgendwas in seinen Hund reinstopfen, bloß weil man gehört hat, dass Dr. Google ist eine lustige Sache, zum sich vielleicht mal irgendeinen Alternativtipp zu holen, das ja, aber irgendwo hergehen und sagen, okay, pass mal auf, in den Google stand jetzt drin oder der Thorsten beim Podcast vom Felix hat gesagt,
der ist schuld.
Na, weniger wächst dem Schuld, damit kann ich dann leben, aber der Punkt ist doch ganz einfach, jeder Hund ist einzeln als einzelner Patient anzusehen oder als Individuum. Es gibt kein Schema F und es gibt auch kein Schmerzmittel, was für jeden passt. Mhm. Funktioniert ganz einfach nicht. Ich weiß es ja allein von mir. Bei mir gibt es bestimmte Kopfschmerztabletten, die helfen ganz einfach nichts. Mhm. Bei anderen Leuten wirken sie aber Wunder.
Ja, jeder ist anders und das ist bei den Tieren halt auch so. Also geht zu eurem Tierarzt, wenn ihr irgendwie Schmerzmittel braucht für euren Hund und nicht rumexperimentieren. Gibt es da irgendwelche Naturheilmittelchen? Hast du da irgendwas so schmerzmitteltechnisch, was vielleicht auch bei Menschen geht, so nach dem Motto, Kamille wirkt ja entzündungshemmend oder was gibt es denn bei Menschen? Baldrian? Nee, was gibt's was
also, Schmerzmittel? Bei Menschen als Schmerzmittel, keine Ahnung. Wüsste ich jetzt. Also. Ich weiß halt nur, gut, es gibt schon, wenn man jetzt dann Freund von Homöopathie ist, da gibt's ja dementsprechend viele Mittel, die dann irgendwo gegen Schwellungen helfen oder gegen Übelkeit helfen. Man muss halt dann sagen, okay, ich glaube da dran und ich mache das dann auch und ich bin mit der Überzeugung dabei, kann man bei leichten Sachen machen. Die Gegner der Homöopathie sagen dann halt gleich wieder, okay, wäre von alleine vergangen. Es ist nur Beruhigung von Menschen, wie auch immer. Ich bin einer, beziehungsweise meine Frau, die nimmt homöopathische Mittel auch bei Kindern. Und wir haben jetzt festgestellt, Nux Vomica hilft ganz gut, wenn mein Hund mal Durchfall hat oder sowas. Oder wenn er brechen muss. Ob es dann wirklich das Mittel ist oder ob es für uns zum Gewissen beruhigen gilt, ist egal. Aber hätte mein Hund das jetzt etwas heftiger, würde ich nicht mehr auf sowas setzen, sondern würde ich zum Tierarzt gehen. Also da bin ich dann... auch eher noch.
Naja gut, Homöopathie ist ja ganz, wie so oft, also bis zu einem gewissen Grad macht es Sinn, wenn dann jemand kommt und sagt, der könnte mit Homöopathie Krebs heilen, da hört es dann einfach auf.
Ja.
Dann kann man einfach sagen, so denke ich, der Grad der Verletzung und der Krankheit bestimmt halt einfach auch die Dosis. Und
ich wollte gerade sagen, und da dann herzugehen und zu sagen, nee, boah, wir machen jetzt irgendwo eine Krebstherapie oder Schmerztherapie mit Homöopathie, wäre dann auch so mein Dingens. Nein, bei Magen-Darm Nux Vomica eingeschmissen, das macht zumindest nichts kaputt.
Ja.
Aber wenn ich jetzt, irgendwo einen Darmkrebs habe und ich schmeiße Nux Vomica ein, also da macht man dann doch eher was kaputt. Also von daher, ich meine, es gibt und ich bin dann eher, also wenn ich was mache, aber ich arbeite halt viel im Verhaltensbereich, da gibt's halt viele pflanzliche Mittel, also da bin ich auch ein Fan von Phytotherapie, da gibt's tolle Kräuter, da gibt's tolle andere Pflanzen, die dann auch ganz gut helfen, aber im Schmerzbereich bin ich jetzt weniger bewandert. Also wie gesagt, das ist dann A, erstmal ein Steckenpferd von meiner Frau und B, bin ich dann schon so, wenn der Hund so große Schmerzen hat, dann bitte ab zum Tierarzt, weil Hunde können schon auch unleidig werden bei richtigen Schmerzen und das muss nicht sein.
Kommen wir zu Fall Nummer 3. Und zwar hat da die Dörte geschrieben, und zwar haben ihre Hunde gespielt, oder sind Samson und Snoopy, sind das beide ihre? Nö.
Ja, doch.
Beide ihre, doch, ja. Gell? Samson und Snoopy haben im Garten gespielt am Samstag, Vollspeed mit den Köpfen zusammengeknallt. Und sie hat sie dann tatsächlich gefragt, weil wohl irgendwie Snoopy sich danach ein bisschen komisch verhalten hat, ob er vielleicht eine Gehirnerschütterung hat. Das Schlimme ist, ich glaube, es kam sogar eine Gehirnerschütterung dabei raus, gell?
Ja.
Wie, ich meine, passiert ja wirklich schnell bei Hunden. Mein Gott, wie oft ist mein Hund schon gegen meine Beine gescheppert beim Spielen oder gegen mein Knie? Ich erinnere mich einmal auch, da ist wirklich ich voraus und sie mit der Schnauze gegen mein Knie, da hat sie sogar so ein bisschen aus der Schnauze geblutet. Von Knielift dagegen. Geht ja super schnell, ja, dass man einfach in der Blödelei, zack, bumm, richtig miteinander hinscheppert. Gehirnerschütterung, du hast gesagt, ja klar, gibt's beim Hund. Woran merke ich das, dass er eine Gehirnerschütterung hat?
Also der war dann wirklich so, er hat dann deutlich seine Schmerzen angezeigt, er war dann extrem zurückgezogen, wollte auch nicht mehr richtig fressen. Als er dann sich irgendwann durchgerungen hat zum Fressen, ging es dann auch gleich wieder oben raus. Das heißt, er hat dann auch angefangen zu brechen.
Ja.
Also im Endeffekt sind es ähnliche Anzeichen wie bei uns Menschen auch. Wir haben dann dementsprechend Schmerzen. Er hatte Schmerzen. Er hat zwar jetzt nicht gesagt, boah, hey, Alter, mir tut meine Birne weh. Er hat sich einfach zurückgezogen. Er hat auf nichts mehr Bock gehabt. Er lag dann nur noch in seiner Decke rum und hat gesagt, hey, lasst mich alle in Ruhe.
Mhm.
Und das Einzige, was da dann auch rauskam, man ist dann zum Tierarzt. Der Tierarzt hat gesagt, ja, pff, dumm gelaufen. Gehirnerschütterung. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und wenig Licht. Das im Endeffekt, das muss selber aushalten.
Wie reagiere ich da im ersten Moment? Also wenn ich merke, oh, okay, die sind jetzt zusammengescheppert, der ist mit dem Kopf irgendwo hin, der Hund, was soll ich da machen?
Beobachten. Also da dann wirklich gucken, was zeigt er für Anzeichen. Wird es eventuell schlimmer, wenn ich jetzt dann merke, der geht so Richtung apathisch, der kriegt dann trübe Augen und der kriegt nicht mehr richtig mit, was um ihn herum passiert. Mhm. Oder der kriegt einen taumeligen Gang oder sonst irgendwas. Das sind Anzeichen, wo ich sage, oh, scheiße. Jetzt aber ab zum Tierarzt, da gehe ich dann auch gerne in die Tierklinik. Solange er sich halbwegs normal benimmt, ist dann halt immer so, es ist eine Tatsachenentscheidung, wo man dann in dem Moment treffen muss. Also wenn die zusammen donnern wie zwei, was weiß ich, Geißböcke in der Paarungszeit, dann geht man eher mal zum Tierarzt, wie jetzt, wenn sie irgendwo schräg aneinander gedonnert sind und der dann nur sagt, boah, jetzt habe ich gerade mal keinen Bock mehr zum Spielen. Ich bin jetzt einer, der nicht bei jedem kleinen Dingen sofort zum Tierarzt rennt. Aber ich beobachte meine Hunde halt an dem Moment, ab dem Moment, wo was ist, dann beobachte ich meine Hunde ganz gut. Und wenn ich dann merke, okay, das läuft jetzt in den Bereich rein, der gefällt mir nicht so, dann rufe ich bei meinem Tierarzt an und schilder dem die Situation. Meistens kriege ich dann ja schon am Telefon so die Antwort, hey, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so, beobachte mal weiter. Oder aber der sagt dann, du, pass mal auf, wir treffen uns in einer halben Stunde bei mir in der Praxis.
Mhm. Okay, also da Vertrauen zum Tierarzt einfach aufbauen und dann nicht gleich überreagieren, erstmal wahrscheinlich erstmal beobachten und dann...
Ja, also
ich denke, das hat auch viel mit Selbsteinschätzung zu tun, oder? Wie gut kenne ich meinen Hund, das Verhalten von meinem Hund und einfach mal schauen, oder? Also wie ist es jetzt abartig, wie er sich verhält? Ist es zudem unterschiedlich, wie er sich normalerweise austobt oder wie er hinliegt oder sowas? So in die Richtung wird es gehen, oder?
Ja, also auf jeden Fall, weil wie gesagt, man wohnt ja mit seinem Hund normalerweise zusammen und kennt ja dann auch, wie er normalerweise ist. Wenn ich dann, was weiß ich, meinen Futternapf raushole und meine Hunde sitzen dann nicht schlagartig schon neben mir und sagen, wow, Hunger, 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 dann fehlt meinem Hund was. Mhm. Dann muss ich mir Gedanken machen. Also wie gesagt, ich hatte das selber mal, da hatte meine damalige Hündin, die hatte extrem Magen-Darm, also wirklich richtig extrem. Und ich wollte eigentlich gerade mit ihr zum Training und wir waren auf dem Hundeplatz und sie fand eigentlich Hundeplatz damals, sie war dann immer sehr aufgeregt.
Mhm.
Und da wollte sie gar nicht aus dem Auto raus, dann habe ich sie wieder ins Auto rein und die lag dann wirklich hinten im Auto drin und hat gepennt. Da war mir klar, okay, da ist jetzt dann doch mehr. Also das ist jetzt nicht irgendwo, oh, ich habe einmal gespuckt oder ich habe ein bisschen Durchfall, sondern da wusste ich, meinem Hund geht's richtig dreckig.
Mhm.
Und das sind dann Sachen, da reagiere ich dann auch.
Okay. Du gibst ja selber diese Erste-Hilfe-Kurse. Was lernt man denn so im Allgemeinen in so einem Ersten-Hilfe-Kurs? Du hast schon gesagt, Verband anlegen?
Ja. Also zum einen erstmal lernt man gewisse Sicherungsmaßnahmen, weil man darf nicht vergessen, Hunde unter Schmerzen reagieren anders wie andere Hunde. Also das heißt, wie sichere ich meinen Hund, wie sichere ich meine eventuellen Helfer, wenn ich Helfer habe oder wenn ich Helfer brauche, wie sichere ich mich selber? Dann wie transportiere ich meinen Hund? Dann so dieses typische ABC, welche Vitalwerte muss ich kontrollieren? Was sagt mir das dann aus, wenn ich die kontrolliert habe? Und dann natürlich so das Typische, was man halt beim Erste Hilfe braucht, wie stoppe ich eine Blutung? Was mache ich, wenn mein Hund irgendwas verschluckt hat? Was mache ich, wenn mein Hund, keine Ahnung, tausend Sachen gibt's, wenn mein Hund irgendwas gefressen hat, was er nicht hätte fressen sollen? Mhm. Solche Sachen, je nachdem, wie ausgiebig man das dann auch als Gruppe haben möchte, da bin ich dann auch ein bisschen flexibler, geht man entweder ein bisschen mehr ins Detail, wenn es dann heißt, du pass mal auf, wir brauchen das, weil wir, was weiß ich, irgendwo so ein Freizeitwanderverein sind, wir sind dann viel draußen unterwegs und wir müssen dann irgendwas machen mit ohne Mittel. Wie bastle ich mir irgendwo was? Kann ich genauso machen, wie wenn es dann heißt, hey, pass mal auf, mein Hund wohnt in irgendeinem bestimmten gefährlichen Gebiet oder aber so diese typische, was mache ich im normalen Alltag? Was kann denn überhaupt alles passieren? Was kann zu Hause passieren? Was kann auf dem Spaziergang passieren? Da ist die Bandbreite relativ groß. Ich habe 20815, also bis gesagt 20815 Dinge, wo ich sage, okay, das sollte halt jeder wissen. Mhm. Dann habe ich den Bereich noch ein bisschen noch kleiner, also für den Hundeführerschein, da ist auch ein Stück weit Erste Hilfe mit dabei. Da ist auch ein Stück weit Allgemeingesundheit vom Hund mit dabei. Und das kann man beliebig ausbauen. Also je nachdem, was man dann wissen möchte und wie viel Zeit man dann auch mitbringt, kann man da schon ganz ordentlich was draus machen. Aber wie gesagt, Erste-Hilfe-Kurs sollte man jetzt gar nicht zu umfangreich machen. Ich meine, manche Verletzungen, wie behandle ich eine Magendrehung? Es ist schön, wenn man es mal gehört hat. Ja, man kann im Endeffekt minimal die Zeit rauszögern, dass der Hund nicht sofort stirbt, aber selber was dran tun kann man nicht, außer gucken, dass man so schnell wie möglich zum Tierarzt geht, dem Tierarzt vorher schon am besten Bescheid gesagt hat, dass der einen OP fertig macht oder aber gleich sagt, du, zu mir brauchst du gar nicht kommen, ich kann das gar nicht, geh zu XY und dann wird da angerufen, dass der dann schon mal notfallmäßig alles fertig macht, weil da geht's wirklich um jede Minute. Genauso wie bei bestimmten Vergiftungen oder sowas, wo man einfach gar nicht so viel Zeit hat. Man kann nicht alles machen und mal ganz ehrlich, in der Hektik vergisst man dann nachher eh ganz viel. Mhm. Und von daher versuche ich das auch so einfach wie möglich zu halten und dann wirklich nur da Sachen auch weiter zu vermitteln, die man auf jeden Fall anwenden kann und die man sich auch merken kann und wo man auch das Equipment dazu da hat, weil bei manchen, ich war mal selber Gast bei einem Erste-Hilfe-Kurs, da hätte ich dann nachher einen Rucksack mit mir rumtragen müssen, wenn ich zum Gassi gehe. Also das ist dann halt auch, ja.
Das ist unrealistisch, ja. Also es ist nicht praktikabel. Nee. Ja, weil wer?
Ich meine Gürtel zum Abbinden von einer extrem schlimmen Wunde habe ich vielleicht noch dabei. Oder ich weiß, dass ich mir aus der Hose dann sowas basteln kann. Muss ich halt in der Unterhose nach Hause gehen, sieht lustig aus, aber ich habe meinem Hund das Leben gerettet. Das sind Sachen, die sind vernünftig, aber dass man dann hier irgendwo anfängt mit was weiß ich nicht alles und ich nähe dann nachher noch irgendwelche Sachen zu und keine Ahnung, schlag mich tot. Nee, also da waren da wirklich so viele Sachen, wo ich sage, klar, wenn ich jetzt mit dem Auto rumfahre und habe einen Unfall oder ich sehe einen Unfall und da war ein Hund mit involviert und ich will dann dem Hund noch mithelfen, weil es den Menschen gut geht, dann kann man da auch mehr machen, aber mal ganz ehrlich, wenn sich jetzt ein Hund beim Gassi gehen Stock in den Hals reinrammt, dann sollte ich halt wissen, dass ich im Endeffekt den Hund irgendwo ruhig stellen soll, den Stock nicht rausziehen soll, eventuell aber den Stock irgendwo, wenn es geht, kürzen, dass ich nicht noch fünfmal irgendwo dagegen donne und den noch weiter reintreibe. Das ja, aber dass ich dann sage, ich fange das Behandeln an, sorry, nee, wird nicht funktionieren.
Ja. Genau, also ein Erste-Hilfe-Kurs, schön und recht, aber es ersetzt keinen OP-Tisch.
Nein.
Wirklich nicht. Wo kann man so einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Geht es fast überall oder?
Also ganz viele Hundeschulen bieten das immer wieder in regelmäßigen Abständen an, dass die sagen, hey, pass mal auf, wir machen das. Wo es zum Beispiel jährlich immer wieder da ist, ist bei der Dogsmania. Da gibt's ja dann auch Seminare und da ist grundsätzlich immer Erste-Hilfe-Kurs mit dabei. Die sind auch sehr gut gebucht, muss man dazu sagen.
Ah, cool.
Ich selber biete es dann auch immer wieder sporadisch an, sowohl für meine Kunden von meiner Hundeschule, dass ich dann sage, ich mache immer wieder so Themenabende. Und da biete ich das dann an. Man kann mich aber nebenzu dann auch buchen, wenn es dann heißt, hey, pass mal auf, ich bin zwar selber Hundetrainer, aber ich habe jetzt wenig Ahnung da davon. Ich hätte gerne einen, der vielleicht ein bisschen mehr davon weiß. Man kann mich auch einladen oder bei einem Hundeverein und sagen, hey, pass mal auf, mach das mal. Wie gesagt, aber ich weiß es von etlichen Hundeschulen, die das machen. Auch Tierärzte bieten es immer mal wieder an oder auch Tierheilpraktiker bieten es immer mal wieder an. Ich habe es auch schon gesehen bei einer Bekannten von mir, die ist Physiotherapeutin für Hunde, die hat auch schon mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Einfach ein bisschen die Augen offen halten, gucken, kommt immer wieder, taucht es auf, Erste-Hilfe für einen Hund.
Macht Sinn. Cool. Thorsten, Dankeschön.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM.